3D-CAD-Daten liegen bei den Unternehmen schon vorhanden, bei Lieferanten und so weiter. Die kann man auf Knopfdruck eben in die VR übertragen mit unserer Software Cross-Connected. Da geht es eben ganz konkret darum, dass der ein oder andere sich Mockups komplett einspart, die sonst im sechsstelligen Euro-Bereich gekostet hätten. Ein anderer kann seine Prozesse, die er sonst noch zum Teil aus Karton in einer leeren Fabrik aufgebaut hat, komplett in der VR-Welt abbilden und spart sich damit im gesamten 30% seiner Kosten. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft VR, also eine VR-Brille, bei jedem Entwickler auf dem Schreibtisch liegt, und wir gehen auch davon aus, dass es damit im Grunde ein Alltagstool werden wird.
Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In dieser Podcast-Folge ist Andreas Rüdenauer von der R3DT GmbH zu Gast bei uns. Schon als kleiner Junge war Andreas begeisterter Star Trek-Fan. Kein Wunder also, dass ihn das Thema Holodeck bis heute begeistert und der Mitgründer eines Startups ist. Wir sprechen mit ihm über Virtual Reality, Datenbrillen und wie es mit der eigens entwickelten Software von R3DT möglich ist, dass Kundenprojekte wie Prototypen oder Fertigungsanlagen visuell wahrgenommen und dargestellt werden können. Wir erfahren, wie das Ganze funktioniert, wo die Technologie eingesetzt werden kann und welche Vorteile sie mit sich bringt. Was in Zukunft technologisch noch zu erwarten ist, welche Herausforderungen bei der Gründung zu meistern waren und welche Rolle Musik bei all dem für Andreas spielt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen zum Tech and Founder Podcast, lieber Andreas. Schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr beschäftigt euch mit virtueller Realität und mit eurem VR-Tool wollt ihr Industrial Engineering revolutionieren. Gib uns doch mal ein paar Einblicke, was euer Tool genau macht.
Klar, sehr gerne. Virtual Reality bedeutet ja, ich habe die Möglichkeit, mich in eine Lage zu versetzen, einem virtuellen Raum Dinge zu erleben, die es in real noch gar nicht gibt. Das heißt, ich setze mir eine Brille auf, nehme dazu ein 3D-Modell. Die bestehen auch heute alle schon. Also 3D-CAD-Daten liegen bei den Unternehmen schon vorhanden, bei Lieferanten und so weiter. Die kann man auf Knopfdruck eben in die VR übertragen mit unserer Software Cross-Connected. Ich ziehe mir dann die Brille auf und stehe dann im Maßstab 1:1 eben an meiner Maschine, an meinem Arbeitsplatz, in meiner virtuellen Fertigungshalle und kann dort wirklich arbeiten. Und auf der Basis, technisch gesprochen, arbeiten unsere Kunden eben an ihren Use Cases im Industrial Engineering. Das heißt, worum geht's? Wie kann ich mein Produkt eben industrialisieren, ob ich das in Serie fertige, also ob ich da jetzt eine Batterie produziere en masse in 100.000 Stückzahlen oder ob ich eine einzelne Maschine baue, zum Beispiel eine Autowaschanlage oder wie auch immer. Das kann ich quasi alles in der virtuellen Welt erst erleben und damit Erfahrung sammeln. Was ist der wesentliche Case dahinter? Wenn ich was natürlich virtuell erleben kann, dann kann ich früh in der Planungsphase, in der Entwicklungsphase Fehler machen, die ich in der Realität später nicht mehr machen muss. Weil das ist genau der Stand, wie es im Breiten heute noch ist. Man baut sich Prototypen auf, man baut sich vielleicht auch das reale Produkt auf und stellt dann fest, dass es eben doch nicht so aussieht oder es doch noch Schwierigkeiten gibt, dass ich vielleicht doch nicht den einen oder anderen Prozess so toll ergonomisch ausführen kann. Vielleicht kann ich gar nicht rankommen, wenn ich jetzt meine Ölpumpe wechseln muss oder den Ölfilter wechseln muss. Und sowas ist natürlich sehr kostenintensiv, wenn ich schon was aufgebaut habe und muss dann erst nacharbeiten.
Und zeitintensiv, ja.
Und zeitintensiv, ganz genau. Und das ist natürlich das Schöne dann im VR-Tool, vor allem, weil es so einfach ist bei uns. Ich drücke wirklich auf den Knopf und kann eben direkt arbeiten. Und das ist eben absolut noch ein Novum in der Industrie mit eben der VR-Szene, die sich ja in den letzten Jahren oder ist ja im letzten Jahrzehnt ja aufgetan hat in die Breite. Und genau das sind so die wesentlichen Anwendungsfelder in diesem Industrialisierungsprozess. Also von der ersten Idee, ich habe ein Produkt und muss schauen, wie ich das produziere, wie ich es aufbaue, bis eben hin zu einem Aufbau vom Produkt, was ich auch alles virtuell planen kann.
Ihr sagt ja selbst, jeder kann euer Tool im Alltag schnell einsetzen. Das klingt sehr selbstbewusst. Denkst du, dass die Unternehmen schon so weit sind, dass es wirklich jeder einsetzen kann?
Ganz klar, also deshalb stehen wir heute hier. Es setzt natürlich noch nicht jeder ein, deshalb wir zeichnen uns auch nach.
Aber ist jeder in der Lage dazu?
Als Startup. Genau, also die Grundlage sind ja im Grunde diese 3D-CAD-Daten, die aus der Konstruktion stammen. Und das ist eigentlich seit 10, 20 Jahren Standard, dass die Unternehmen diese Daten haben. Und auf dieser Basis können die dann zusammen mit der entsprechenden VR-Hardware und unserer Software heute genau anfangen zu arbeiten in VR.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet, wo die Vorteile bei virtuellen Prototypen liegen. Was habt ihr da für eine Einschätzung seitens eurer Kunden dazu?
Ja, von unseren Kunden bekommen wir und sind natürlich auch streng bemüht, da die konkreten Mehrwerte dann wieder zurückzubekommen und natürlich auch das wiederzuspiegeln. Und das ist schön, was wir da hören von Kunden, die es jetzt schon eben länger nutzen, die es auch intensiv nutzen, zum Teil täglich, manche wöchentlich. Da geht es eben ganz konkret darum, dass der ein oder andere sich Mockups komplett einspart, die sonst im sechsstelligen Euro-Bereich gekostet hätten. Mhm. Ein anderer kann seine Prozesse, die er sonst noch zum Teil aus Karton in einer leeren Fabrik aufgebaut hat, komplett in der VR-Welt abbilden und spart sich damit im gesamten 30% seiner Kosten. Und andere Kunden, die sich quasi auch aufgrund der Zeit, wie du ja schon gesagt hast, Zeit deutlich schneller werden, weil sie im Grunde im VR eben auch häufiger iterieren können. Das heißt, ich habe im VR einen Fehler entdeckt, den kann ich quasi direkt im CAD ändern und schaue mir den wieder in VR an. Das geht innerhalb von ein paar Minuten, wenn man so möchte. Und ich muss da jetzt nicht erst stundenlang einen Prototyp umbauen. Das heißt, auch da die Zeiteinsparung ist ein wesentliches Thema. Und wir sehen bei unseren Kunden, das geht auch bis zu 75% der ursprünglichen Zeit wurde eingespart.
Was denkst du, du hast es schon angedeutet, jeder kann das eigentlich machen. Wie sieht es denn mit kleineren Unternehmen aus, die jetzt nicht im mittelständischen Bereich sind, sondern wirklich klein? Könnten sie das auch für sich nutzen? Würden sie da auch diese Kostenersparnis und Zeitersparnis haben dadurch? Oder meinst du, das steht nicht in Relation?
Also wir haben ja einen Grundsatz und das heißt, das Tool ist für jeden, das ist für jede Person, aber auch für jede Unternehmensgröße. Das kann jeder anwenden, kann es überall anwenden, egal wo er ist und zu jeder Zeit in seinem Planungsprozess. Und das ist definitiv auch für kleine Unternehmen möglich. Das kleinste in Anführungsstrichen Unternehmen in unserem Portfolio hat knapp 100 Mitarbeiter. Das heißt, eine gewisse Größe muss schon da sein. Wie gesagt, das müssen ja auch diese 3D-CAD vorhanden sein. Mhm. Aber das ist ja auch genau das Ziel und das Großartige an der Software, dass man das grundsätzlich überall einsetzen kann. Das sind wir natürlich heute noch nicht, aber dafür sind wir ja da, um es in die Breite zu bringen.
Genau, das macht ihr jetzt auch. Wie lange macht ihr das jetzt schon?
Also ursprünglich und zu R3DT, wir sind ja ausgegründet hier aus dem KIT und das haben wir 2014 quasi umgesetzt, haben uns da 2014 in die Gründung begeben, haben dann, ich sag mal, über auch Erfahrung am Markt erst noch auch den Weg gefunden, wo wir dann wirklich hinwollen, haben quasi unser Profil geschärft und haben 2017 das Standardprodukt auf den Markt gebracht. Also das sind so die beiden Meilensteine und das bringen wir natürlich eben seit 2017, sind wir eigentlich auch wirklich, ich sag mal, im kompletten Produktvertrieb. Wir machen jetzt keine Projekte für Kunden, wir unterstützen die Kunden, dass sie mit unserem Tool arbeiten können, damit sie es in die Arbeitsprozesse bekommen. Mhm. Und seither entwickeln wir kontinuierlich in Absprache und mit den Anforderungen von unseren Kunden eben unser Produkt, unsere Software weiter. Mhm.
Andreas, ich weiß, dass du bekennender Star Trek-Fan bist. Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Inwieweit hat der Trekkie in dir dafür gesorgt oder dich beeinflusst sogar, dass das Thema VR und Technologie auf deiner beruflichen Agenda stehen?
Ja, wahrscheinlich ist es da, ich glaube, grundsätzlich ist es wahrscheinlich schon ein Thema von meiner Person und vom Charakter, dass mir sowohl als kleiner Junge Star Trek gefallen hat und dass ich auch jetzt in VR gerutscht bin. Ich meine, klar, was beides natürlich verbindet. Mhm. Mal abgesehen davon, dass das Holodeck schon mit Star Trek promoted wurde. Aber was beides ja im Endeffekt verbindet, ist immer wieder der Drang zu Neuem und das vor allem mit diesen neuen Möglichkeiten einen echten Mehrwert zu schaffen. Und klar, das ist schön bei Star Trek, wenn man sieht, was in Zukunft oder was dort gezeigt wird, was in Zukunft alles möglich ist. Viel interessanter ist natürlich eben mit so einer einfachen Technologie mit VR-Brillen, was man heute als Mehrwert gestalten kann, eben in der Industrie. Und das ist wirklich sagenhaft einfach.
Das klingt für dich sagenhaft einfach, aber für uns, die uns nicht so richtig auskennen damit, vielleicht gar nicht. Vielleicht kannst du uns einen Ausblick darauf geben, was du denkst, wie denn die Virtual Reality Technologie sich in Zukunft entwickeln wird. Was denkst du, wo geht's hin? Geht's wirklich in so eine Richtung wie Star Trek?
Also es wird wahrscheinlich nicht so aussehen, aber im Endeffekt, ich bin fest davon überzeugt, dass sich die reale Welt zukünftig ganz stark durch virtuelle Elemente ergänzen wird. Mhm. Und ganz besonders natürlich auch auf Consumer-Seite. Also muss man natürlich gucken, was jetzt im Markt draußen abgeht in Richtung weiterer Technologien. Sehr nah an der Virtual Reality ist die Augmented oder Mixed Reality.
Das ist das mit dem Handy, ne? Wo man durch das Handy schauen kann und zum Beispiel durch einen Bildschirm.
Ganz genau, so ist ja Augmented Reality. Bedeutet ja, ich erweitere mir meine reale Welt eben um digitalen Content. Und da gibt es auch schon heute die eine oder andere Brille, die sowas tut, von Microsoft, von großen Herstellern. Die sind alle, wenn man das sieht, ist das absolut beeindruckend. Aber für den breiten Anwendungsfall ist es immer noch Technologien in Kinderschuhen. Die sich aber zunehmend verbessert. Und das ist auch aus meiner Sicht genau der Weg, wo es gehen wird. Also VR hat immer seine Berechtigung in gewissen Anwendungsfällen. Die Hardware wird sich im Endeffekt zusammenwachsen oder wird aus meiner Sicht zusammenwachsen eben mit diesen Augmented Mixed Reality Technologien. Also wir gehen davon aus, dass in Zukunft VR, also eine VR-Brille bei jedem Entwickler auf dem Schreibtisch liegt. Und wir gehen auch davon aus, dass es damit im Grunde ein Alltagstool werden wird in den Unternehmen. Mal nur ein kleiner Ausblick, was jetzt gerade auch in der Tech-Szene da abgeht. Da kann ich mir jetzt quasi heute schon so eine VR-Brille aufziehen und sehe dann durch die VR-Brille, also durch die virtuelle Welt, sehe ich wieder die reale Welt und kann mir dann eben zu meinem realen Laptop eben noch einen virtuellen Bildschirm dazu blenden. Und ich sehe jetzt dich zum Beispiel und sehe den virtuellen Bildschirm, kann meinetwegen ja mir noch an meine reale Tastatur virtuelle Knöpfe hinzufügen und damit interagieren. Das heißt, einfach solche Elemente zeigen einfach, das kann schon zu einem ganz immensen Wandel führen in unserem Privatleben, auch im Umfeld. Hängt aber natürlich davon ab, wie jetzt die Hardware-Welt auch sich weiterentwickelt.
Das heißt, die Anwenderwelt wird sich vielleicht dadurch stark verändern und eben auch die Unternehmen werden in Zukunft durch Virtual Reality geprägt werden, ne?
Genau, also Virtual Reality oder wie auch immer man die Technologie dann nennt, wenn sie sich weiterentwickelt, ob das Mixed Reality, Augmented Reality, die Technologien werden da zusammenwachsen.
Das heißt, die hängen eng miteinander zusammen. Das ist ein super spannender Bereich, in dem ihr gegründet habt. Welche Herausforderungen hattet ihr in diesem Bereich als Gründer in den vergangenen Jahren? Was würdest du sagen, was waren die größten Herausforderungen?
Also man muss ja, wenn man es auch ein bisschen beobachtet hat, 2013 kam so das erste Entwicklerkit von dieser Oculus Rift damals raus. Und damit hat eigentlich auch dieser große Hype begonnen über VR. Und das hat sich weiterentwickelt und natürlich mit dem Hype kamen auch ziemlich viele Ideen auf den Markt. Manche Ideen, die gibt es heute auch schon nicht mehr, weil sie sich erübrigt haben, weil sich halt herausgestellt hat, dass man die gar nicht braucht oder eben einfach nicht den Mehrwert bringen, diese bringen sollen. Und insgesamt ist natürlich eine Herausforderung, ich habe es jetzt gerade schon genannt, so den Technologien, die in Zukunft kommen werden, das hat sich alles stark verzögert. Also die gesamte Branche, die gesamte Industrie hat eigentlich gehofft, dass es sich deutlich schneller in dem Markt verbreitet, ausbreitet. Das ist so ein bisschen das Hühner-Henne-Ei-Problem, die Henne-Ei-Thematik. Weil zum einen gibt es dann die Hardware, dann braucht man aber auch gute Software, guten Content. Also VR und hauptsächlich kommt es aus dem Spielebereich. Wenn ich jetzt tolle VR-Spiele habe, dann kaufen auch mehr Leute VR-Brillen. Und das ist immer noch im Zuge. Da gibt es schon mittlerweile echt tollen Content. Auch tolle Spiele, aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht in dem Massenmarkt angekommen, wo wir jetzt, sagen wir mal, mit dem Smartphone heute stehen. Und das hat natürlich als Gesamtbild aus dem Gesamtsystem heraus natürlich auch einen Einfluss auf unser Unternehmen, auf unser Startup, weil wir auch da natürlich dann, ich sag mal, viele Nutzer erstmal, muss man mehr erklären, mehr erstmal noch Technologie zeigen, Technologieverständnis bringen, bevor wir überhaupt den Mehrwert von unserer Software überhaupt mal erklären können. Und das ist natürlich mit eins der großen Hürden gewesen, rückblickend auf die letzten Jahre.
Das heißt, es war einfach verzögert. Es ist wie mit allem, wenn so ein großer Hype kommt einfach, ne, dann dauert es eine Weile, bis es wirklich beim Anwender oder bei den Unternehmen ankommt. Was würdest du den Unternehmen empfehlen, die jetzt noch nicht so weit sind und sich noch gar nicht für VR interessieren? Was würdest du ihnen empfehlen? Also ist der Einstieg schwer oder ganz einfach? Also es kommt wahrscheinlich auf die Tools auch drauf an, die schon da sind, wie du schon erwähnt hast mit dem CAD. Aber was ist, wenn das alles nicht vorhanden ist, man aber trotzdem die Technologie anwenden möchte oder braucht? Gibt es da irgendwie?
Genau, also natürlich in erster Linie, die Unternehmen dürfen sich gerne bei uns melden und wir unterstützen beim
genau,
Einstieg.
Genau, wir rufen hier dazu auf.
aber am Ende darum geht es ja einfach loslegen. Vor allem aber auch mit realen Anforderungen. Also es haben wir auch erlebt, dass einfach eine Technologie einzuführen, der Technologiewillen bringt nichts. Also man muss schon ein echtes Problem haben, man muss auch echte Herausforderungen im Alltag haben, die man dann mit der Technologie lösen kann. Mhm. Heißt also, wir gehen auch jetzt in der Entwicklung so weit, dass man sagen kann, ich brauche jetzt vielleicht nicht selber die 3D-Daten alle zu haben, sondern kann mir einen Teil aus, sagen wir, schon vorhandenen Bibliotheken aus dem Internet ziehen von solchen 3D-Daten und kann damit meine Werkshalle planen oder mein Linienlayout als ein Beispiel. Hat natürlich viele Facetten, aber und das ist eigentlich das Wesentliche, man muss einfach loslegen. Am Ende heißt dann, kann man sich überlegen, was man will. Es kommt immer darauf an, die Technologie im eigenen Unternehmensprozess wirklich zu evaluieren. Mhm. Und da haben wir eigentlich mittlerweile sehr gute Erfahrungen. Also unsere Kunden, da starten auch große Unternehmen, jetzt wie Daimler, Bosch, ZF Conti mit einer Lizenz Nummer 1, wo man einfach mal anfangen muss. Aber das breitet sich dann entsprechend über die Nutzung auch mit aus. Heißt also am Endeffekt, der Mehrwert kommt dann beim Doing oder anders gesagt, der Appetit kommt beim Essen.
Das stimmt.
Ist dann tatsächlich dann eine schöne Metapher, die auch gut passt bei der Technologie.
Nimm uns doch mal mit, ohne jetzt eine Brille aufzuhaben, was beim Zuhören auch gar nicht möglich ist für unsere Zuhörer. Nimm uns mal mit virtuell in euren Arbeitsalltag. Wie sieht so ein Tag bei euch aus?
Der Arbeitsalltag bei uns, also ich meine, wir sind ja jetzt ein Team, von knapp 10 Leuten. Mhm. Und Alltag ist natürlich auch noch relativ wir sind ja noch gerade in der Postwelle der Corona-Krise. Mhm. Und klar, das war natürlich dann bei uns auch stark geprägt von Homeoffice-Tätigkeiten und so weiter. Aber ich meine, grundsätzlich, es ist ja einfach, wie es ist. Am Endeffekt müssen wir raus zum Kunden und wenn wir jetzt nicht raus zum Kunden dürfen, dann werden wir natürlich gucken, wie wir den Kontakt zum Kunden herstellen, heißt telefonisch oder dass wir dem Kunden mal eine VR-Brille zuschicken, sodass er selber das Erlebnis bekommen kann. Und natürlich haben wir da am Ende zwei wesentliche Prozesse bei uns. Das ist eben der Kunde, der steht voll im Fokus und dem Kunden eben diesen Mehrwert auch zu verbringen, natürlich unser Produkt zu verkaufen. Und zum anderen eben die Produktentwicklung und im Grunde da die Schnittstelle dazwischen ist natürlich auch immens wichtig. Und ich sage mal, darum dreht sich natürlich alles im Tagesgeschäft. Ansonsten als Startup halten wir natürlich möglichst unsere Prozesse schlank, weil alles andere hat natürlich auch keinen echten Mehrwert. Für uns nicht, für den Kunden nicht. Und darum geht es, dass der Kunde einen Mehrwert kriegt.
Was sind denn so typische Reaktionen, wenn ihr so eine VR-Brille quasi verschickt? Also was ist so eine typische Reaktion vom Kunden, wenn der das erste Mal ausprobiert hat?
Ja, das Interessante, vielleicht einfach da noch von der letzten Messe, wo wir jetzt im Oktober 2019 waren, ist schon eine Weile her, aber auch da immer wieder interessant. Man sieht einfach eine Menge Leute am Messestand vorbeilaufen und wenn man dann ins Gespräch kommt, hätte niemand, also die meisten würden immer noch nicht vermuten, dass sowas heute schon möglich ist, dass eine VR-Technologie auch so einfach zu nutzen ist, dass die so einfach einzuführen ist und dass die Hürde natürlich extrem nieder ist. Das ist, wie gesagt, noch die Erwartungshaltung, die wir draußen erkennen. Und wenn man dann, sag mal, so einem Messebesucher ein paar Minuten das Tool erklärt hat und was man damit macht, dann ist dem sofort klar, dass es braucht. Und dass der Mehrwert im Alltag kommt. Also das ist immer noch ein interessantes Learning, auch wie nochmal zu der Frage, wo steht man denn technologisch heute und wo steht die Technologie quasi im Gesamtmarkt?
Gibt es denn irgendein Buch oder einen Podcast, den du sehr gerne magst und uns empfehlen könntest?
Wahrscheinlich in Zukunft diesen hier, aber auf die Frage heute. Ja, also ich bin selber wenn ich früher viel unterwegs war, ich sag, vor Corona im Auto, bin ich ein großer Fan von Hörbüchern, weil man das natürlich mit on the fly einfach mitnutzen kann, um diese Zeit im Auto da zu nutzen. Und ich sag mal, klar, neben der typischen Startup-Literatur, die man natürlich heute auch schon hoch und runter kennt, fand ich sehr beeindruckend oder hat mich da auch nachhaltig mit beeinflusst, das Buch von Ben Horowitz, das heißt The Hard Thing About Hard Things. Also spricht im Endeffekt da darüber, was alles schiefgehen kann in einem Startup und wie er in seiner Vergangenheit darauf reagiert hat. Und das, ich sag mal, ist wirklich herausstechend aus vielen. Ansonsten höre ich mir auch gern viel Autobiografien an, natürlich von bekannten Gründerpersönlichkeiten, aber auch generell von Personen, weil ich glaube, man kann immer viel lernen, vor allem mitnehmen, was haben andere gut gemacht, was ist bei anderen nicht gut gelaufen und wie haben sie individuell darauf reagiert. Und sagen wir so im Gesamten. Aber die Frage war ja eins, das habe ich jetzt genannt.
Ja, interessant. Ging denn bei euch irgendwas schief, weil du es gerade erwähnst? Und habt ihr daraus dann gelernt? Also gab es irgendwas, wo so richtig daneben gegangen ist?
Ja, klar,
ist,
wo du sagst, ja, ich glaube, immer dauernd was daneben. Startup heißt lernen. Startup heißt ja vor allem Fehler machen. Und auch vor allem die Fähigkeit und die Möglichkeit zu haben, da schnell drauf zu reagieren. Also ich meine, das sind natürlich viele, viele Kleinigkeiten, weil man es auch noch nicht gemacht hat. Das Unternehmen, wie gesagt, habe ich vor 6 Jahren gegründet und da quasi als Ingenieur in das Unternehmertum geworfen. Da gibt es viele Themen, also immer Retrospektive, nachher ist man immer schlauer.
Das stimmt.
aber es gibt jetzt kein einzelnes Event, wo ich sagen würde, das war so, um Gottes Willen, das war, genau, da ist es vollkommen schief gegangen. Oder wie gesagt, genau, also das, wie gesagt, das ist ein Learning and Doing, Learning by Doing, ganz viel. Anderes Thema ist natürlich dann, dass man auch möglichst versucht, Fehler zu vermeiden, die andere schon gemacht haben, bekommt dann tolle Coaches und hat tolle Coaches. Das ist natürlich auch, was wir immer wieder versuchen, auch mit ranzuholen, wenn es dann Sinn macht.
Hat dich denn da ein Coach besonders geprägt in deiner Zeit als Startup? Hat dich da irgendwie eine Person oder ein Ereignis sehr geprägt?
Also wir haben uns ganz bewusst einen Vertriebscoach mit reingeholt, einfach weil wir waren keine Vertriebler und genau, das war, wie gesagt, als reines Tech-Team haben wir da erstmal keine Erfahrung und Experience gehabt. Das hat uns extrem weitergeholfen, einfach da diesen Prozess strukturiert und systematisch anzugehen und zu sehen, wie kommt man da Stück für Stück voran, wie versetzt man sich da weiter in die Augen des Kunden und was sind die erforderlichen Haken, die ich quasi tun muss, um so einen Prozess zu standardisieren, weil auch das ist natürlich wichtig, wenn wir jetzt neue Kollegen mit an Bord bekommen. Dann muss man das natürlich auch da die abholen und möglichst schnell ins Doing bringen.
Letzte Frage, etwas persönlicher. Was motiviert dich denn bei euch im Unternehmen? Beziehungsweise wie erholst du dich nach einem stressigen Alltag und holst dir daraus neue Energie und neue Motivation für einen stressigen Gründeralltag?
Ja, Motivation in der Arbeit, ich glaube, das ist das Produkt an für sich, weil das Produkt ist einfach echt geil. Also das macht auch wirklich Spaß. Und ich meine, die tollste Motivation sind einfach immer begeisterte Kunden. Also ich habe früher noch viel Musik gemacht und ich meine, wenn man mal auf einer Bühne steht und einmal Standing Ovations miterleben durfte, das ist das eigentlich das geilste Gänsehautgefühl. Und ich meine, das ist jetzt beim Kunden jetzt nicht anders, wenn die sagen, hey, also euer Produkt läuft richtig gut und wir bringen es da und da und es bringt uns x, y Mehrwert. Das ist schon wirklich so die Begeisterung, die einen im Alltag immer wieder treibt. Und klar, ich meine, Auszeit braucht jeder. Auch das ist natürlich extrem wichtig. Ich habe Frau und 2 Kids. Das ist mein hauptsächlicher Ausgleich, also noch kleine Kids. Und ich meine, das ist natürlich großartig, wenn man heimkommen kann. Und da hat man dann natürlich die leuchtenden Augen, weil sich Kids sich freuen, wenn man wieder da ist. Und natürlich, ja, Sport mache ich noch, soweit es die Zeit zulässt, alleine oder mit den Kindern. Und das gibt immer wieder Kraft für weitere Unternehmungen.
Eigentlich war es meine letzte Frage, aber jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Du standst auf der Bühne? Was hast du denn da gemacht? Das wollen wir jetzt doch noch wissen.
Klar, also ich war, bin auch noch Schlagzeuger. Und ich meine, wir hatten damals vor allem in einem Duo ein paar Auftritte, nachdem wir auf Bundesebene da ein bisschen unterwegs waren. Und da hatten wir Konzerte bei uns in der Heimat, das ist aus der Gegend Würzburg, wo ich herkomme. Und das gab schon das ein oder andere tolle Konzert, wo auch wirklich die Leute begeistert waren. Und also es ging alles in Richtung klassische Musik oder wie auch immer, Duette, die man damals gespielt hat. Zum Teil auch ein bisschen peppig, aber genau, das ist so, sagen wir, die musikalische Erfahrung.
Nimmt man da dann auch so ein bisschen Kreativität jetzt fürs Unternehmertum mit?
Ganz klar. Also da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Wir könnten ja bei uns im Unternehmen auch fast eine Band gründen, weil wir so viele Musikbegabte hätten. Also wenn wir mal noch mehr Zeit haben, wissen wir, was da tun. Nee, klar. Also ich finde, da ist natürlich Musik ein toller Anker und vor allem hilft ja viel für Kreativität. Also ist auch, gehört viel dazu, vor allem wenn man es intensiv betreibt. Also da gehört eine Hartnäckigkeit dazu, weil auch da gibt es Hochs und Tiefs. Da gehört natürlich auch die Empathie dazu, um sein Instrument zu verstehen, sein Instrument richtig zu können, ob das Instrument die eigene Stimme ist, wenn man Rockstar ist oder ein Schlagzeug, das auch jetzt nicht nur zum Draufhauen ist, also es ist mehr als das Schlagen an für sich. Da nimmt man schon viel mit, ja.
Vielen Dank, Andreas, dass du heute bei uns warst.
Ja, sehr gerne.
Und wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Andreas und R3DT zum Nachlesen. Bis zum nächsten Mal, das war's von uns. Tschüss.
Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.